Nick Murphy auf Flux FM mit Sanity. 17 Uhr und 12 Minuten.
Die Woche der Demokratie. Die Flux FM Themenwoche. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Historischen Museum Berlin.
Modern, visionär und zukunftsweisend, das war die Weimarer Republik in Bezug auf demokratische Entwicklungen. Im Deutschen Historischen Museum Berlin läuft gerade eine neue Ausstellung, die sich mit dieser Zeit beschäftigt. Weimar vom Wesen und Wert der Demokratie, so lautet die Überschrift. Und die Kuratorin dieser Ausstellung und das geht ja ein bisschen über eine Ausstellung hinaus, dieser Veranstaltungsreihe ist bei mir im Studio. Ich begrüße Dr. Simone Erpel. Schönen guten Tag, hallo.
Ja, schön hier zu sein.
Ich habe mich ein bisschen eingelesen mit dem Programmheft, das uns informiert darüber, was von April bis September passieren wird im Deutschen Historischen Museum zum Thema Demokratie, und habe festgestellt, der Titel der Ausstellung geht auf einen Staatsrechtler zurück, Hans Kelser, der den Begriff Demokratie mit Leben gefüllt hat. Er hat den Begriff der Demokratie nochmal definiert aus seiner Sicht. Über die Demokratie haben viele Leute geschrieben, seit tausenden von Jahren im Prinzip. Wieso ist die Definition von Hans Kelsen so interessant gewesen als Ausgangspunkt für die Ausstellungsreihe und das, was im Deutschen Historischen Museum geplant ist?
Ja, das hat zwei Gründe. Zum einen liegt es in der Person von Hans Kelsen, ein österreichischer Staatsrechtler, der die Verfassung Österreichs geschrieben hat und eben 1920 ein ganz wegweisendes Werk. Das ist ein kleiner Aufsatz von 60 Seiten, und das sich mit der Begründung der Theorie der Demokratie beschäftigt. Das heißt, irgendwie hier wird theoretisch aus staatsrechtlicher Sicht begründet, warum wir eine Demokratie anderen politischen Formen quasi vorziehen sollten. Und man muss sagen, er ist ja Zeitgenosse in den 20er Jahren. Er ist einer der ganz wenigen Staatsrechtler, die sich dezidiert für die Weimarer Republik ausgesprochen haben, sie verteidigt haben. Man müsste ihn nennen neben halt Hugo Preuß, der die deutsche Verfassung mitentworfen hat, oder Gustav Radbruch oder eben halt Richard Thoma. Das ist aber letztendlich eine ganz kleine Gruppe von Staatsrechtlern gewesen, die auf Seiten der Demokratie waren. Und der Großteil der Staatsrechtler war eher, kam ja aus der Monarchie, und tat sich sehr schwer. Und tat sich vor allen Dingen auch schwer mit dem politischen Parteienspektrum. Und natürlich ist schon sehr lange über Demokratie diskutiert worden. Aber es geht ja hier um moderne Demokratie. Ja. Die Zeit der nach der Industrialisierung, Massengesellschaft. Also es sind ja ganz andere Herausforderungen. Und da hat sich eben Hans Kelsen sehr stark gemacht und hat gesagt, die Demokratie ist notwendigerweise ein Parteienstaat. Das heißt, ist angewiesen auf politische Parteien, weil das so eine Art Aggregatzustand ist. Dort werden die vielfältigen unterschiedlichen Interessen, die es nun mal in der Gesellschaft gibt, schon mal vordiskutiert und vorbereitet und ein bisschen vereinheitlicht. Ja. Weil die, man muss sich das vorstellen, die meisten Staatsrechtler sind eigentlich davon ausgegangen, dass entscheidende Werte sind Nation, Staat, Volk. Und Kelsen hat es sehr, würde ich mal sagen, so pragmatisch, ist es sehr pragmatisch angegangen. Er hat gesagt, dass das Volk ist letztendlich fiktiv. Wir wissen nicht, was das Volk oder wer das genau ist. Man geht halt von den Wahlberechtigten aus, und man geht eben halt davon aus, dass alle Menschen gleich sind. Ja. Das ist überhaupt die Grundvoraussetzung. Und dass es einfach ein Minimum an Herrschaft geben muss. Ja. Und er sagt eben, okay, wenn wir schon beherrscht werden müssen, dann wollen wir nur von uns selbst beherrscht werden. Ja. Und das ist quasi so ein Kern seiner Aussage.
Finde ich auch einfach schön logisch hergeleitet und auch durchaus nachvollziehbar für die Bürgerinnen, den Bürger im Jahr 1920, 21. Das ist ja auch ein Text, der, glaube ich, lesbarer ist als vielleicht die ein oder andere theoretische staatsrechtliche Theorie.
Ja, also ich würde sagen, man muss es mögen. Also es ist sehr, also es ist sehr pur, also ja. Es ist sehr nüchtern. Also ich finde den Stil ganz ausgezeichnet. Also mir gefällt es zumindest sehr gut.
Ja, und mir gefällt
es. Aber gleichwohl hat er ja sehr viel auch für uns heute zu sagen. Ja. Also in der Zeit, wo es so einen großen Vertrauensverlust gibt in den Staat, aber vor allen Dingen in die etablierten politischen Parteien, ohne die jetzt im Einzelnen in Schutz nehmen zu wollen. Also denke ich, können wir viel aus ihm sozusagen irgendwie aktualisieren. Also er ist ein Klassiker, aber er ist eben halt immer noch wahnsinnig aktuell. Ja. Und deshalb ist quasi unser Host für die Ausstellung am Deutschen Historischen Museum.
Jetzt sind Populisten europaweit, aber auch in anderen Staaten, in Brasilien, in den Vereinigten Staaten von Amerika so stark geworden, dass dem einen oder anderen Bürger oder der einen oder anderen Bürgerin in einer Demokratie das Gefühl quasi aufkommt, es gäbe dann doch bessere Staatsformen, es wäre vielleicht doch besser für die Bevölkerung, wenn eine starke Hand regiert über die Bevölkerung. Das ist ja was quasi diese Ausstellung unter Umständen den Leuten auch mal wieder erklären möchte, dass man die Demokratie im Prinzip durchaus schätzen sollte wieder und vielleicht auch verteidigen muss gegen solche populistischen Angriffe, ob die jetzt von rechts oder links kommen, sei mal dahingestellt.
Ja, auf alle Fälle. Also zum einen ist ja zu beobachten, die Annahme, eine Person könnte nun für ein ganzes Staatsvolk sprechen. Das heißt, es gibt dann auch nur eine Meinung. Und wir wissen ja eigentlich alle, es gibt keine, für die ganzen Probleme, die da sind, es gibt eigentlich keine einfachen Lösungen, ja. Auch wenn uns das eben starke oder irgendwie charismatische Personen weismachen wollen. Und es hat auch immer damit zu tun, was ist mit denen, die nicht dieser Auffassung sind? Was ist eigentlich mit der Minderheit, also gar keine jetzt ethnische Minderheit, sondern politische Minderheit? Mhm. Wo bekommt sie ihre Stimme? Und deshalb ist es halt ein Plädoyer für die Bereitschaft, Kompromisse zu suchen. Ja. Und das kann man ja bei jetzt populistischen Parteien nicht sagen, sondern da geht's ja ums Polarisieren. Ja.
Ich finde auch, dass man feststellt, auch wenn in der Bewertung, wenn jetzt zum Beispiel im Bundestag ein Kompromiss ausgehandelt wird, ein neues Gesetz wird ins Gesetzbuch geschrieben, das auf einem Kompromiss beruht, dann ist mittlerweile der Grundtenor diesem Kompromiss gegenüber, da hat wieder keiner seine Position durchgesetzt, das ist ja lahm, die Politiker arbeiten gar nicht mehr richtig. Man darf aber nicht vergessen, dass genau dieser Kompromiss ja eigentlich eine Errungenschaft der Demokratie ist und dass man diesen Kompromiss eigentlich viel öfter feiern sollte, anstatt ihn so niederzumachen.
Genau, also der Kompromiss hat im Allgemeinen halt keinen guten Ruf, ja. Also weil es nicht irgendwie die eindeutige Position ist und man dort auch nicht Stärke zeigen kann, sondern dass es eben halt eine langwierige Verhandlung ist und jeder muss dann auch was von seiner Position abtreten.
Ja.
Aber ich denke, das ist halt unabdingbar.
Ja. Wir reden gleich noch ein bisschen weiter, auch darüber, wie die Ausstellung aufgebaut ist, denn wir können hier ganz schön theoretisch sprechen über Begriffe wie Demokratie, aber wie sieht es aus, wenn man eine Ausstellung zu diesem Thema kuratiert? Wie sind die Randveranstaltungen, die Rahmenveranstaltungen geplant? All das erfahren wir in wenigen Minuten. Zwischendurch hören wir aber noch mal ein bisschen Musik hier auf Flux FM und zwar ein Lied, das zum Thema passt. Andreas Dorau singt Demokratie für uns.
Solche Töne der Demokratie habe ich bisher vermisst.
Andreas Dorau nochmal mit seiner Definition von Demokratie. Wir haben vorhin über Hans Kelsen gesprochen, der in einem 60-seitigen Aufsatz seine Sicht auf das Phänomen oder die Staatsform Demokratie deutlich machte. Und diese Sicht ist durchaus auch im Zentrum nochmal nachzuspüren im Deutschen Historischen Museum, im Zentrum der Ausstellungsreihe zum Thema Demokratie 2019. Ich habe das Heftchen seit 3-4 Tagen in der Hand und sehe jetzt zum ersten Mal eine Pistole und ein Herzchen vorne drauf.
Ja, das lässt sich mehrfach ausdeuten. Aha. Also es sind mehrere Symbole gewählt worden, auch Molotow-Cocktail und der Paragraph oder eine Flüstertüte, also ein Megafon und ein Wahlkreuz. Also es ist auch Absicht, dass jetzt nicht irgendwie alles so eindeutig ist. Das macht ja dann auch keinen Spaß.
Also. Ja, wir möchten an dieser Stelle auch diese grafische Arbeit nicht aufdröseln und interpretieren. Wir lassen das einfach so stehen. Jetzt ist das aber schon vielleicht eine ganz gute Überleitung zu meiner nächsten Frage, denn ich habe es ja vor dem Song schon angedeutet. Ich verstehe, dass man dieses Thema auch in so einem musealen Kontext nochmal aufarbeiten möchte, dass man Ausstellungen dazu macht, dass man Symposien dazu veranstaltet, auch im Deutschen Historischen Museum. Was ich mich aber trotzdem frage, ist, wie bringt man das quasi in den Ausstellungsraum hinein? Denn es ist ja dann doch ein relativ komplexes Thema und auch ein relativ abstraktes Thema, wenn man so möchte. Ich habe vorhin scherzhaft gesagt, eine Ausstellung zum Thema Fotografie in der Weimarer Republik, da kann ich mir vorstellen, wie man als Kuratorin da rangeht. Mhm. Wie schwierig war es da, die richtigen Exponate zu finden und auch so einen roten Faden zu spinnen? Und wie wichtig war vielleicht auch Hans Kelsen fürs Kuratieren?
Also Hans Kelsen ist halt immer wieder ins Spiel gekommen. Wir haben uns Folgendes überlegt, und zwar, was sind Themen, die uns heute beschäftigen? Mhm. Das Thema Wohnungsnot, Arbeitslosigkeit, neue Familienformen, Gleichberechtigung. Und haben dann neue Medien, ist auch ein Thema, und haben dann geschaut, was gibt es in der Weimarer Republik dazu. Und das bedeutet auch, das ist keine chronologische Ausstellung von 1918, beginnt mit der Revolution, ja, bis 1933, die Machtergreifung Hitlers, sondern das ist eine thematische Ausstellung. Das heißt, zu einzelnen Themen gibt es Ausstellungsexponate. Das, ja, beginnt zum Beispiel bei der Einführung oder der Kompromiss zur Einführung der Arbeitslosenversicherung. Mhm. Oder es geht um, wie funktionieren eigentlich Volksbegehren und Volksentscheid. Weil das eine ist ja, dass es verbriefte Rechte gab auf Gleichheit, ja, und Freiheit und Selbstbestimmung. Aber die waren ja keine Realität. Die mussten ja erst quasi gesellschaftlich umgesetzt werden. Das machen wir am Beispiel der Fürstenenteignung, das Thema der Gleichheit oder Selbstbestimmung am Thema. Wir haben Schwule und Lesben in den 20er Jahren für ihre Rechte gekämpft, die ja noch gar kein verbrieftes Recht hatten auf, ja, sexuelle Selbstbestimmung. Es gab noch den Paragraphen 175,
ja, noch sehr lange,
Homosexualität, ja, wo Homosexualität verfolgt wurde und, und. Aber es geht auch um gesellschaftliche Visionen. Also wie ist man das Problem der Wohnungsnot angegangen? Oder man muss sagen, eigentlich des Wohnungselends.
Ja.
Also das ist
im Vergleich zu heute ist, wirklich, ja, noch viel krasser gewesen.
Genau, also das ist einfach irgendwie, da muss man wirklich von Elend sprechen. Ja. Und von diesen quasi schrecklichen Mietskasernen, die ja auch für viele der Mieter überhaupt keinen richtigen Licht und Luft, ja, hatten. Und das war alles in quasi privater Hand. Da gab es keine jetzt so staatliche Bauprogramme.
Das ist ein brandaktuelles Thema jetzt,
genau,
gerade.
Wenn wir jetzt
Samstag nachdenken, ja, Demos, die zur Enteignung aufrufen von großen Wohnungsbaugesellschaften, ja, das ist, ja, schon sehr nah dran. Ja, ja.
Ich habe nachgeschaut, also die Weimarer Reichsverfassung hat jetzt keinen Paragraphen oder kein Gesetz zur Enteignung.
Ja.
Aber sehr wohl hat sie sich auf die Fahnen geschrieben, dass jeder Anspruch hat auf eine gesunde Wohnung.
Ja.
Und sie hat vor allen Dingen die öffentliche Hand, hat viel Geld in die Hand genommen in den Kommunen, um städtebaulich das voranzubringen und einfach Wohnungen oder Siedlungen zu planen, um diese drastische Wohnungsnot zu beheben.
Ja, man merkt jetzt, wenn wir drüber sprechen, über die Ausstellung und die Pläne, die ihr habt fürs Deutsche Historische Museum für April bis September, dass eben nicht diese alte oder die altbekannte Sicht auf die Weimarer Republik hier nochmal gepflegt wird, die nämlich dann bedeutet, ja, wir müssen aus den Fehlern der Weimarer Republik lernen, damit ein Nazi-Regime nicht nochmal auftauchen kann oder dass wir von rechts nicht übernommen werden quasi. Das ist spielt hier vielleicht mit rein, aber wichtiger scheint hier zu sein, die Vorzüge der Weimarer Republik vielleicht aufzudecken oder beziehungsweise aufzudecken, was in der Weimarer Republik so gut lief, dass es für uns immer noch inspirierend sein kann.
Ja, auf alle Fälle. Mhm. Also es geht um die Errungenschaften, mhm, der Weimarer Republik. Also das, was so erstmals eingeführt worden ist, also Frauenwahlrecht, also, ja, Etablierung des Sozialstaats.
Jährt sich jetzt zum 100. Mal im Juli. Ne? Genau, 31. Genau. Juli 2019.
Genau, ist die Verfassung der in der Nationalversammlung in Weimar verabschiedet worden. Wow. Und dann am 11. August in Kraft getreten. Also da hat Friedrich Ebert sie dann unterschrieben. Also das war natürlich auch ein Teil des Hintergrundes. Aber ich denke, wenn es nicht diese aktuelle Entwicklung gegeben hätte, um nochmal darauf quasi den Blick zu werfen, was ist wichtig an einer Demokratie oder warum wollen wir die, also auch eine Würdigung vorzunehmen, ja. Dann wäre jetzt alleine ein rundes Datum,
ja, ja,
kein, also wäre es einfach, ja. War es ein guter Anlass, aber nicht irgendwie genug ja. Grund, um dazu eine Ausstellung zu ja. machen.
Und unter Umständen führt die Ausstellung ja dazu, dass sich Bürger und Bürgerinnen wieder als mündige Bürger und Bürgerinnen betrachten. Denn das ist ja, glaube ich, auch was wichtig ist für die Demokratie, dass man als Bürger eben weiß, dass man diesen Staat mit zu gestalten hat und dass man sich eben nicht wegduckt, wenn demokratische Entscheidungsprozesse anstehen und eben dann eben nicht zur Wahl geht zum Beispiel oder sich versucht, da rauszuhalten aus dem ganzen Ding, sondern dass eine Demokratie im Prinzip am besten funktioniert, wenn Bürger und Bürgerinnen mündig sind und sich ein bisschen informieren über die Dinge, die geschehen und dann eben auch eingreifen können, wenn ihnen was nicht passt.
Ja, auf alle Fälle.
Die Ausstellung wird jetzt noch bis zum September gehen. Es wird viele Exponate geben zum Thema und es wird aber auch noch Rahmenveranstaltungen geben. Das finde ich ganz schön, dass ihr in demokratischen Salons nochmal über den Begriff der Demokratie diskutiert, auch unter der Überschrift demokratisch wohnen, demokratisch lernen, demokratisch lieben, demokratisch wählen. Und auch Schülerzeitungsredakteure und Redakteurinnen sind jetzt am Wochenende schon aufgerufen, um quasi sich fortzubilden zum Thema. Die Journalisten und Journalistinnen werden ja gerne auch als vierte Macht bezeichnet, also auch nicht unwichtig für die Demokratie, das kritische Betrachten der Taten der Machthaber und Machthaberinnen. Auch wichtig für euch da, eine nächste Generation zu mündigen Journalisten und Journalistinnen auszubilden?
Oh, mit Sicherheit. Also ja. Wir sind sehr gespannt jetzt auf das Aktionswochenende, also wo eben halt dieser Schülerzeitungsworkshop eine große Rolle spielt, aber dann auch noch verschiedene Führungen stattfinden. Also um einfach auch zu zeigen, es geht jetzt nicht nur um ein historisches Datum, sondern es geht auch um die Demokratie heute.
Was aus Ihrer Sicht, Frau Dr. Simone Erpel, ein Ausstellungspunkt, den man nicht verpassen sollte oder ein Veranstaltungspunkt? Gibt es da irgendwas, worauf Sie sich besonders freuen oder eine Ecke im Deutschen Historischen Museum, auf die Sie besonders stolz sind?
Ich bin ein absoluter Fan des Zeughaus-Kinos. Und parallel oder begleitend zur Ausstellung läuft ein Kinoprogramm, was sich mit der Zensur in der Weimarer Republik beschäftigt. Eine ganze Reihe von Filmen wie Coole Wampe oder auch Im Westen nichts Neues, dieser pazifistische Film, sind ja zensiert worden, waren teilweise verboten. Und damit setzt sich eine ganze Filmreihe auseinander. Also das heißt, man schaut den Film vorab, gibt es dann Informationen und das ist... Da sind auch immer ganz also viele interessante Filme dabei.
Ja, das glaube ich sofort. Fürs Erste haben wir uns, glaube ich, einen ganz guten Eindruck verschaffen können über die Ausstellungsreihe, die quasi im Moment läuft. Weimar vom Wesen der Demokratie heißt die aktuelle Ausstellung im Deutschen Historischen Museum. Am Freitag und am Samstag finden dann auch schon die ersten Aktionstage Demokratie statt mit Diskussionen, Workshops und Performances bei freiem Eintritt. Gerne auch nochmal auf fluxfm.de vorbeischauen und dort noch weitere Informationen abgreifen oder aber ihr geht auf die Seite des Deutschen Historischen Museums. Das ist dhm.de. Deutsches Historisches Museum wird mit DHM abgekürzt. Das macht Sinn. Am Freitagabend gibt es übrigens Musik von unserem Kollegen DJ Pavas hier, vom DJ Pavas von Flux Music auf Ohren. Das wird also auch schön. Frau Dr. Simone Erpel, vielen Dank für Ihren Besuch und bis zum nächsten Mal.
Ja, okay. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.
Die Woche der Demokratie auf Flux FM. Mehr Infos zur Themenwoche und dem vielseitigen Demokratieprogramm im Deutschen Historischen Museum Berlin auf fluxfm.de.